Ich darf uns den Text lesen zu dem Thema und den finden wir in Römer 7 in den Versen 18 bis 25. Römer 7, 18 bis 25. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde.
Ein Wort sagen können, ist Trostes. Aber ich habe dieses Wort ausgewählt, weil es ein ganz wichtiges, zentrales Wort des Evangeliums ist. Ich erinnere mich noch bei einer Israelreise, wie die jüdische Touristenführerin bei einer passenden Gelegenheit dann einmal so ausgeholt hat, wie das sie alle auch schon erlebt haben bei den Israelreisen, dass sie sagen, ja, das mit Jesus ist ja ganz schön, der die Kranken geheilt hat und die Menschen getröstet hat. Und sein Wort des Zuspruchs gegeben hat, kommt auch noch immer das Wort, die Bergpredigt ist ja wirklich etwas Gutes, dem stimmen wir alle zu. Aber der Paulus, der ist doch der große Verderber des Evangeliums. Es war immer so, dass die Botschaft des Römerbriefs zurückgedrängt wurde. Man kann heute junge Leute sehr leicht für Jesus begeistern. Jesus ist wunderbar. Komm, stimm ein, wir haben so schöne Lieder. Aber zum Glück hat uns Paulus das Evangelium von Jesus richtig gezeigt im Römerbrief. Und gerade zum Jubiläum, 500 Jahre Reformation, ist ja erschütternd, wie oberflächlich an vielen Stellen von der Reformation gehandelt wird. In einer abstoßenden, oft auch erregenden Weise, bis hin zu Büchern, die erschienen sind. Was hat denn Martin Luther entdeckt? Dass der größte Trost des ganzen Evangeliums von Jesus im Römerbrief drin liegt. In dieser Botschaft. Und ich bin überzeugt, dass in unseren Tagen dieses Wort vom Römerbrief, wenn wir es mit unseren Worten unter unseren Zeitgenossen, Freunden und Bekannten austeilen, auf einmal werden sie merken, wie aktuell und zeitnah das ist. All die Leute, die da außen durch die Welt laufen, werden doch mit ihrem Leben nicht mehr fertig. Es gibt doch überhaupt keinen Menschen, der nicht am Rande des Existierens ist, weil die Ängste ihn belasten. Das Wissen um die eigenen Versäumnisse, die Probleme. Wir haben am Sonntagabend nochmal einen Gottesdienst hier aufgesucht in Berlin. War wunderbar, die Lieder, die Musik, alles schön, auch das Evangelium. Aber am Ende war der Aufruf gestanden, ihr müsst die Welt verändern. Und ihr braucht dazu einen großen Glauben, wie will ich denn die Welt verändern? Ich kann ja nicht einmal die Nöte meiner Umgebung verändern. Ich kann ja nicht einmal meine Familie verändern. Ich kann ja nicht einmal mein eigenes Herz verändern und mein eigenes Wesen. Ich will ein ganz anderer Mensch sein. In der Geschichte unserer Familie, meiner Vorfahren, die waren ja auf der Schwäbischen Alb und einer vor 250 Jahren, der erste, der als Dorfschulmeister dort in dem Dorf Hülben war, der hat dort oben gewirkt. Das war so ein Lehreramt mit Landwirtschaft, die man betrieben hat. Es war noch keine eigene Pfarrstelle dort oben. Von dem Ort Dettingen aus ist der Erweckungsprediger Fricker damals einmal der Woche nach Hülben hochgelaufen, um dann zu sehen, was da für pastorale Dienste zu erledigen sind. Und dann hat er, wie die Frau Schulmeisterin ihm noch ein Festbuch, wie man bei uns in Württemberg sagt, richtete, hat er gesagt, lesen Sie auch den Römerbrief. Und wie er 8 Tage später zurückkam, hat er gesagt, wie war es jetzt mit dem Römerbrief? Dann sagt sie, das ist nichts für uns Hülbener. Mit dem fangen wir nichts an. Dann gesagt, dann lesen Sie ihn einfach noch einmal. Und wie er dann wiederkam, hat sie gesagt, das ist ein Wort für uns. Und daraus ist eine Erweckung entstanden, die eine ganze Reihe von Dörfern dort oben in der Uracher Alb erfasst hat. Eine Tradition, die uns tief geprägt hat. Warum, was ist denn die Botschaft? Das größte Problem bin ich. Wenn man heute eine Zeitung aufschlägt und dann überhaupt sieht, wie es in unserer Welt drunter und drüber geht, da wird man ja verrückt, wenn man die Nachrichtensendungen anhört. In der Welt, wie geht denn das überhaupt noch weiter? Wir werden überschwemmt mit all den unlösbaren Problemen. Dabei sagt der Paulus im Römerbrief, das allergrößte Problem ist zu allen Zeiten immer jeder einzelne Mensch vor Gott. Der, und jetzt kommt das Wort, von der Sünde besetzt ist und von der Sünde beherrscht wird. Das ist natürlich in unseren Tagen so, wie wir schon am Sonntag sagten, dass mit der Sünde ist ja nicht mehr gewünscht und deshalb auch mit dem Kreuz ist es nicht mehr gewünscht. Anselm Grün sagt auch, das braucht er nicht, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Der Bergsteiger Messner will alle Kreuze von den Bergen runterholen, weil es ihn ärgert, das Kreuz. Und Sie kennen den Streit um die Kuppel beim Berliner Schloss, was man da oben drauf macht, kann da heute nicht mehr das Kreuz drauf machen. Und dass ausgerechnet der Pharisäer Saulus, dem so wichtig war, in der Welt die Gottesordnung und den Menschen nahezubringen, so müsst ihr leben, dass euer Leben gelingen kann, wird auf einmal von Jesus überführt, dass das größte Problem die Sünde seines eigenen Herzens ist. Und er war ein Prediger dieser wunderbaren Botschaft, in dem Abschnitt, den wir jetzt hier gelesen haben, in einer Offenheit ohne Gleichen. Nun wissen Sie, ein ganz einfaches Stückchen, das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Sie können einem anderen Menschen und sollen das nie sagen, du bist ein Sünder. Es kommt immer falsch an. Es ist noch nie bei einem Menschen gut gegangen, wenn Sie das sagen, du bist ein Sünder. Aber was ganz gut ankommt, ist das Zeugnis, dass sie sagen, ich bin nicht gut. Und gerade da, wenn Menschen so überzeugt sind, etwa an einem Festtag, an einem Geburtstag, ach, du hast so viel Gutes getan, dann sage ich, ich möchte es euch noch sagen, ich leide jeden Tag, jede Stunde unter meinem eigenen Wesen. Und ich bin so ganz furchtbar erschüttert, dass in meinem Leben das Böse so viel Raum hat. Wissen Sie, dass dieses Zeugnis zu allen Zeiten große Erweckungen ausgelöst hat. So macht es der Paulus. Er erzählt von sich. Er, der Pharisäer, der Gesetzeslehrer, der sagt, ich bin nicht gut. Er sagt sogar, ich bin der Schlimmste, der Spitzenreiter der Sünder, sagt er dem Timotheus in seinem Brief. Aber mir ist Gnade widerfahren. Das Allergrößte ist, dass ich in meinem Leben die erneuernde, begnadigende Kraft von Jesus erfahren habe. Und deshalb ist eine ganze Tragik, dass heute in der Christenheit ganz viele Programme gepredigt werden und junge Leute fahren drauf ab. Ich war ja selber tätig, auch in den Diensten der Dritten Welt und mit den Entwicklungsdiensten und den Coworker-Diensten, wo wir viele Leute rausgeschickt haben, viele, viele Hunderte, die hinausgegangen sind. Aber das ist eine ganz große Gefahr, dass jemand hinausgeht und sagt, ich möchte die Welt verbessern. Bis einer merkt, Der Erste, der bekehrt werden muss, bin ich selber. Der Heide in mir, der besiegt werden muss. Das ist das größte Problem. Wissen Sie, die Botschaft, die der Paulus dort im Römerbrief bringt, hat ja gerade in der Reformation so wunderbare Wirkungen gezeigt. Luther in seinen großen Ängsten, Höllenängsten, ist ja etwas, was bei uns weggegangen ist, obwohl ich hörte vor ein paar Tagen irgendwo im Radio, dass 10 Millionen Menschen in unserem Volk unter ganz furchtbaren Angstzuständen leiden. Ja, natürlich. Was ist mein Leben vor der Macht des Todes? Das war ja, was Luther so deutlich wurde. Ich bin von der Höllenmacht umgeben mit meinem Leben. Er war ein leichtsinniger Student und hat gelebt nach Spaß und wie es ihm gerade gefiel. Und dann ist das geschehen über dem Tod seines Freundes in Stotternheim, der plötzlich vom Blitz getroffen da lag und sagt, du redest gar nicht mehr, und er sagt, das ist tot. Und dann stand er vor der Macht des Todes. Er hat in unserem Leben immer an solchen Ereignissen, wo wir plötzlich aufwachen, sagen, was ist mein Leben? Wenn Sie einen Todesfall in der Familie haben und Sie gehen hinaus auf die Straße, verstehen Sie, dass die Leute irdischen Dingen nachgehen. Sie sind so getroffen von der Realität des kurzen, sinnlosen Lebens, das sie haben. Was ist mein Leben überhaupt? Und das hat ja Martin Luther dann in der Reformation, und ich bin ja in der lutherischen Tradition groß geworden und habe immer junge Leute im lutherischen Katechismus ausgebildet und möchte immer wieder sagen, es ist für mich ganz wichtig gewesen, dass junge Leute mit 13 und 14 Jahren das auswendig lernen, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Wir stolzen Menschen sind verlorene und verdammte Leute vor dem lebendigen Gott. Der Heidelberger Katechismus, wunderbar in der kalvinistischen Tradition, einer der schönsten Katechismen, die wir haben. Es lohnt sich zu lesen, sich auch den Katechismus zu kaufen. Die Formulierungen sind so wunderbar. Fängt ja schon an im Artikel 1, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesus Christus eigen bin, der mich mit seinem eigenen Blut erlöst hat. Und da ist im Artikel 5, und das ist so wichtig, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen, ich bin nicht gut. Jetzt gab es natürlich ganz viele Leute, die auch Ausleger, und das müssen Sie jetzt wissen, wo Sie selber Ihre Entscheidung fällen, die haben dieses Wort hier gelesen von Paulus und haben gesagt, das hat Paulus vor seiner Bekehrung geschrieben. Und mit seiner Bekehrung ist jetzt alles anders geworden. Nein, das hat Paulus nicht vor seiner Bekehrung geschrieben und von der Zeit davor, sondern auch als gläubige Christen und Jesusleute wissen wir um die Macht der Sünde in unserem Leben. Und wer von uns im Pflegedienst mit alten, frommen Leuten zu tun hat, der weiß, wie der Starrsinn und die Sturheit bis in die Todesstunde uns begleiten. Das alte Wesen, das in unserem Fleisch drin sitzt, unter Trotz und die Rechthaberei und die unbeherrschte Art und alles, was uns regiert. Ganz erschütternd, wie Angehörige oft sagen, bei ganz großen, frommen Leuten, ich habe gar nicht gewusst, was plötzlich, wenn der Kopf nicht mehr klar ist, was an Schmutzworten da aus dem Mund rauskommt. Leider tragen wir bis zu unserer Todesstunde diese furchtbare Not mit uns herum. Und dass unser Christenleben auch jeden Tag mit dieser ganzen Not da ist, dass die Sünde in mir mächtig ist, dass der Teufel den Fuß in meinem Leben drin hat und die Tür gar nicht zuziehen kann, sondern ich bin in einen Kampf gestellt. Und Paulus spricht von einer ganz tiefen Zerrissenheit. Und ich meine immer wieder, wenn Sie anfangen, zeugnishaft vor anderen zu reden, dass das eine ganz große Hilfe ist für viele Menschen. Und ich meine, dass es das Evangelium ist, das zu allen Zeiten die Herzen geöffnet hat. Und nur dadurch ist man zum Glauben gekommen. Nicht, dass wir uns an die moderne Welt anpassen, an die gottlose Welt, sondern dass wir Menschen von dieser großen inneren Not reden und das bezeugen bei uns, wie wir das durchleiden. Ich bin geknechtet von der Sünde und ich bin gefangen. Wir hatten ja bei unserer Jugendkonferenz für Weltmission, jetzt im Januar findet die 25. statt, das ist in der Messe Stuttgart mit etwa 5000 jungen Leuten. Da hatten wir einen Weingärtner aus Neustadt an der Pfalz, ein ganz großes Original, der so viel Fahrten in den Osten organisiert und der immer sagt, die jungen Leute muss man mitnehmen. Und er hat das so erschütternd gesagt von dieser Not in uns. Und er hat nur heute für die jungen Leute das Thema angeschnitten, was diese Bilder, die sie im Internet beziehen, diese Schmutz- und Pornobilder in ihrem Kopf verursachen. Eine Frau ist mit lauten Schritten hinausgelaufen, der Saal war vielleicht mit 1200 jungen Leuten, wir sind laut hinaus, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe nachher mit jungen Leuten gesprochen, junge Leute, die wir kennen von, als erfolgreiche Ingenieure, und die sagen, zum ersten Mal hat einer offen ausgesprochen, was in meinem Christenleben die große Not ist. Ich bin von der Macht der Sünde beherrscht. Und dann hat er hinter dem Vorhang oben, dieser Hermann Hofsess, einen großen Sarg aufgebaut und dann hat er den Jungen hat den Vorhang aufgezogen und hat gesagt, jetzt werfen wir allen Schmutz und allen Dreck hinein und bekennen das vor Jesus und er macht uns allein frei aus dieser großen Not. Ich erinnere mich an ein Männerfestbach. Das ist eine Veranstaltung, die Frauenfrühstückstreffen sind immer besser besucht als die Männerfesper, die da stattfinden. Aber Männer sind nicht so dickfällig, wie man meint. Und da haben wir über die große Not gesprochen, dass das bei uns Männern eine ganz große Not ist, auf vielen, vielen Gebieten, dass wir schwer darunter leiden in unserem Christenleben, dass die Sünde noch so viel Raum hat in unserem Leben. Und da war ein katholischer Mann dabei und erzählte, fing der plötzlich an und sagte, ich bin so froh, dass das ausgesprochen wurde. Ich bin Alkoholiker gewesen als Handwerker und bin in ein Kloster gegangen. Und ich habe gewusst, dass auch die Therapeuten mir nicht helfen können. Und in der Stille dieser Klosterzeit, wo ich da war, so eine kurze Freizeitlänge, ist mir über dem Bibellesen Jesus ganz groß geworden. Er hat gesagt, endlich heute Abend wurde es ausgesprochen. Ich bin mit meiner Kraft immer wieder erlegen. Ich habe gekämpft. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel. Sie wissen, wie es in der Erweckungsbewegung war, in den Liedern immer ausgesprochen. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein, das Meer seiner Gnade. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Es ist die Not, dass wir heute nicht mehr von der Sünde reden in den christlichen Kreisen und darum auch ganz, ganz selten in ihren Versammlungen ist das besser in der Freikirche als in den landeskirchlichen Kreisen, aus denen ich komme, dass wir sagen, schon zu Beginn im Eingangsgebet, Herr, dass du zu uns kommst und zuerst die ganze Last dieser vergangenen Woche wegnimmst. Das, was mich belastet, was nicht gut war in den Gesprächen in unserer Ehe, was in unserer Familie schiefgelaufen ist, was in meinen Gedanken böse war und nicht recht war, das möchte ich dir bringen. Paulus sagt in diesem 7. Kapitel, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist wunderbar, die Ordnungen Gottes. Jesus hat ja selber gesagt, das Gesetz wird bis ins Letzte erfüllt werden. Wir hatten Kurzbibelschulen, das würden wir also Christusbund so schön macht, mehrtägig, wo wir gerade die ganzen Gesetzesbücher, 2. Mose, 3. Mose, 4. 5. Mose, immer durchgenommen haben, war wunderbar. Das sind befreiende Worte, aber ich kann es doch nicht durchführen. Es gibt doch überhaupt niemand in der Welt, der das tun kann und der das vollenden kann. Und darum sagt der Paulus so offen, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich will doch, ich will doch. Ich bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen in Stuttgart, ein altehrwürdiges, das viele Jahrhunderte bestand und unsere Lehrerschaft hat großen Wert darauf gelegt. Und Sie wissen auch, dass dieser Kampf schon in der Reformation tobte zwischen Luther und Erasmus. Und es war für unsere Lehrer ganz klar, man braucht Jesus nicht, sondern wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wir schaffen es zwar nie ganz, aber es ist schon gut, wenn man ein Stück weiter schafft. ist eine ganz verbreitete Ideologie, die heute auch in vielen christlichen Kreisen herrscht. Und dann heißt noch, mach noch täglich eine gute Tat und dann ist es gut, dann kannst du auch die Mängel deines Lebens ausdecken. Das mag islamisches Denken sein, dass man das auf die Waagschale legt und damit die Mängel seines Lebens ausgleicht. Mit dem Evangelium hat das nichts zu tun. Und es ist interessant, dass je länger man Christ wird und Christ ist, merkt man immer nur tiefer die Macht der Sünde in unserem Leben. Und ich kann gegen die Macht der Sünde gar nichts anderes tun, als, wie es der Paulus sagt, rufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Wie komme ich denn endlich raus aus diesem großen, schrecklichen Geschehen? Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Darf ich Sie noch einmal bitten, das in einer Schlichtheit auch vor Ihren Kindern und Enkeln bis in die Todesstunde hineinzubekennen. Und darum sind mir die Texte der großen Lieder unseres Glaubens so unaufgehbar. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben hat, das ist der Liebe wert. Das Entscheidende hat er mir gegeben. Sie wissen, dass ich immer gerne in die Geschichte zurückgreife und wenn ich dann in Berlin bin, denke ich an unseren lieben Zinzendorf, der hier diese Berliner Reden gehalten hat. Die Berliner Reden sind mir etwas vom Allerschönsten und vom Größten, weil sie auf ganz schlichte Weise das Evangelium zusammenfassen. Der Zinzendorf ist uns deshalb groß, weil er zu den Reichsgrafen gehörte, ein Adelstand, der jederzeit Zutritt hatte zum Kaiser. War schon ein besonderer Stand, das sonst nicht jeder Graf oder Herzog hatte. Zinzendorf, der seinen Vater verloren hat bei seiner Geburt, kurz nach der Geburt starb der Vater und die Mutter hat nochmal geheiratet, den preußischen Generalfeldmarschall, höchste Adelskreise. Die Großmutter, Freifrau von Gersdorf, hat ihn großgezogen, aber von früh an eine große Liebe zum Heiland hineingelegt hat. Und so war es Zinzendorf schon in frühester Kindheit ganz wichtig, Jesus zu dienen. Und wenn Sie die Herrnhuter richtig verstehen, wo die leider heute auch in einer großen Krise der liberalen Theologie sind, aber von ihrem Erbe her, von den ganzen Zinzendorf-Liedern her, dann war es Zinzendorf immer wieder geschenkt, das so schlicht herauszustellen, dass er aus einem großen Adelstand heraus der Geringste und der Kleinste sein wollte. Einer seiner Mitarbeiter, das ist Christian Grego gewesen, der Sangesmeister der Brüdergemeinde, der die schönen Lieder dann geschaffen hat, wo es dann heißt, ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen, das sich der Heiland auserlesen. Und das ist so befreiend, wenn man das so offen vor Jesus sagen kann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Zinzendorf hat ja dem John Wesley helfen können. John Wesley war als Missionar nach Amerika ausgereist und John Wesley hat schon als Student ein ganz durchstrukturiertes Glaubensprogramm gehabt. Deshalb der Name Methodist stammt schon in der frühen Jugend, schon in der Studentenzeit hat John Wesley diesen Namen bekommen und er hat ihn gern getragen. Ja, ich bin ein Mann der Methode und er wollte das mit der eigenen Kraft verzwingen. Und in seinem Missionsdienst in Amerika unter den Indianern ist, wie so manchmal geschieht, eine Frauengeschichte. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber es war ein Gerede. Die Missionsleitung hat ihn heimgeschickt und er war ein gescheiterter Mann. Und war in London Tage, Wochen, Sie kennen auch Mitchristen, die plötzlich von Gott so in die Lehre geschickt werden, die eigentlich Gott mit Eifer dienen wollen. Und Gott sagt, ich brauche dich gar nicht. Und er geht in die Versammlung der Herrnhuter und dort sprach Peter Böhler und las komischerweise nur die Vorrede Luthers zum Römerbrief, wo Luther sagt, der Glaube ist sowas Mächtiges. Diese Verbindung mit Jesus, die macht dich neu. Nicht das, was du machst, sondern indem du deine Hände ausstreckst und immer neu Jesus in deinem Leben aufnimmst. Und das war für John Wesley der eigentliche Durchbruch zur Freude aus der Verkrampfung seines Lebens, aus den Zwängen. Und wissen Sie, das ist ja in unserem Christenleben eine große Verkrampfung. Wir wollen so gute Menschen sein, das nach außen ausstrahlen. Und ich höre das immer wieder von den jungen Leuten, wie sie sagen, ich möchte das in meiner Klasse vorleben. Was möchtest du vorleben? Es ist noch nie ein Mensch auf die Idee gekommen, zu mir zu sagen, du siehst so fromm aus, da muss was an deinem Glauben dran sein. Was soll denn das für ein Quatsch sein? Eine Heuchelei in unserem Gesicht. Es kann doch gar nicht wahr sein. Sie fragen doch auch nicht einen Menschen in der Bank, sie sind so nett, sind sie vielleicht Anthroposoph oder was. Da wird auch niemand gefragt. Sondern was wichtig ist, ist das Zeugnis der eigenen Verlorenheit. Ich kann ohne Jesus nicht einen Schritt gehen. Und ich brauche täglich die Vergebung und seine Gnade. Ohne diese Gnade kann ich nicht leben. Das wird auch das Thema am Sonntag noch einmal sein. Die Heilsgewissheit ruht nie in meiner Frömmigkeit, sondern ruht allein in dem, was Jesus mir unverbrüchlich zuspricht. Und das brauche ich. Ich habe es Ihnen, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, dass ich eine ganz besondere Liebe habe zum Bethlehemsplatz. Leider steht die Bethlehemskapelle nicht mehr. Ein Stück weit entfernt vom Checkpoint Charlie, dort wo die Mauer stand, ist noch das Stahlgerüst jetzt freundlicherweise angebracht worden. Es ist eine Segenstätte in Berlin gewesen. Pastor Jenicke war dort der Gründer der Berliner Mission, der die erste Bibelschule für Missionare dort gegründet hat. Später war Gustav Knack dort mit seinen wunderbaren Liedern. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Man sieht noch die Bänke, wie sie da standen, das ist immer wieder ein Ort. Aber da war Johannes Gossner. Und der gehörte ja zu dieser großen Gruppe von katholischen Priestern, die Memminger Erweckung nach Napoleon 1820. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe. War ganz merkwürdig, wenn eine ganze Reihe katholischer Priester zum lebendigen Glauben an Jesus kam. Ein Bischof Seiler war dabei, ein Ignaz Lindl, der dann in Odessa wirkte. Dann Henhöfer kam zum Glauben, ein katholischer Priester, der in Baden die große Erweckungsbewegung angestoßen hat. Das sind Verbindungen zu Ludwig Hofacker nach Württemberg. Und ausgerechnet über lauter katholische Priester, die zum lebendigen Glauben kamen. Johannes Gossner hat gleich überlegt, ob er nicht evangelisch werden soll. Dann hat ihm der Kaufmann Kiesling in Nürnberg gesagt, die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Bleib, wie du bist, aber sei ein Zeuge Jesu, seiner Gnade. Und was war denn der Anstoß für diese Priester? Eine katholische Frau auf dem Sterbebett wird besucht vom katholischen Kaplan, der sagt, Sie können ja gut sterben. Sie haben keinen Gottesdienst ausgelassen und Sie haben ja immer so viel gebeten. Der sagt, das macht mich doch vor Gott nicht gerecht. Und ich sagte, ja, der Priester, ja, was denn dann? Dann sagt sie, allein die Gnade Jesu, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und das hat dieses schlichte Zeugnis eines Gemeindeglieds. Und noch einmal, das Wissen um die eigene Verlorenheit und die Verdammnis unseres Lebens und die alleinige Gnade in Jesus ist der Trost unseres Lebens, immer im Leben und im Sterben. Und darum ist das ein ganz wunderbares Zeugnis, das wir auch geben, auch durch unsere Lieder und durch die Texte unserer Lieder, die wir immer wieder weitergeben und auch in diesen Liedern singen. Ich habe mich gefreut, dass Sie, haben Sie es ausgesucht, das schöne Lied. Natürlich, sage ich mal, die Nationalhymne für uns württembergische Pietisten. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Dieser Philipp Friedrich Hiller hat ja dort in der Nähe Heidenheim seine Pfarrei gehabt und ist dann von Gott in diese große Not gestürzt worden, dass seine Stimme versagte. Er konnte nur noch krächzen. Unter vier Augen hat er sich vielleicht noch schwer unterhalten können für einen Verkündiger des Evangeliums, das Allerschlimmste. Und dann ist er zu seinem Freund Johann Albrecht Bengel gegangen und hat gesagt, bet mit mir, dass Gott ein Wunder tut. Und sie haben erlebt, dass Gott dieses Wunder nicht getan hat. Es war eine große Anfechtung. Ich will doch dem Herrn dienen. Es war damals auch ein wirtschaftliches Problem. Die Pfarrer hatten nur Landanteile, also Ackerflächen, und die mussten bewirtschaftet werden. Er musste sich dann einen Vikar nehmen, den wieder bezahlen aus seinen Privateinkünften. Das war alles ganz arg schwierig. Aber dann hat Bengel zu ihm gesagt, schreibe! Und dann hat er diese Lieder geschrieben, über 1000 Lieder. Und das Liederkästlein gehört zum Kostbarsten. Wenn Sie es schätzen als für Ihre eigene Andacht heute immer noch hochgehandelt, auch immer wieder neu gedruckt, dieses Schatzkästlein von Hiller, in dem noch nicht einmal das schöne Lied Jesus Christus, Herr, als König drin kommt. So viele Lieder hat er gemacht. Aber das macht Gott uns oft ganz anders, dass er unsere Kraft zerbricht. Und das hat bei Gott Methode, weil es nicht auf mein Tun, auf mein Können ankommt. Und dann kommt das ganze Elend und die Schwäche hervor. In den Hillerliedern ist das fast anstößig, wie er von seinem Leib redet. Da kann er sogar vom Madensack sprechen in den Liedern. Wissen Sie, die Texte sind nicht die Melodie. Das ist ein Sterbensleib, den wir tragen. Was ist mein Fleisch? Lesen Sie es mal bei Paulus. Aber, dann sagt er, Dank sei dir durch Jesus Christus. Jesus hat solche Leute erwählt und nimmt solche Leute in Dienst und gebraucht solche Leute. Und das ist so wunderbar für uns, dass ich darüber gar nichts drüber breiten muss. Gerade in der auch etwas harten Sprache von Philipp Friedrich Hiller ist das so schön. Nein, so bin ich, so ist mein Fleisch in diesem Leben. Wenn schon mein Leib zerbricht, Tod, mein Hüttlein, kannst du brechen, das ein Werk von Leimen ist, aber du hast nichts zu rächen, meine Sünden sind vergeben, das singt er in seinen Liedern. Ich bin ein Mensch, ich stehe doch vor der Wirklichkeit dieses zerbrechlichen Lebens, aber ich habe die Gnade von Jesus ergriffen. Und das ist so groß, wie der Paulus das auf einmal in diesem Umschwung sagt, ich elender Mensch. So hat er sich gefühlt, auch in der Gefangenschaft, das war nicht leicht, wie diese Wachsoldaten ihn herumgeschubst haben und wie er dort in den nassen Zellen war. Er hat ja mit seinen körperlichen Leiden schon zu kämpfen gehabt. Wenn einer mit körperlichen Leiden zu kämpfen hatte und wenn man fragen will, Gott, warum kannst du das zulassen? Gott lässt seinen Leuten sehr viel zu und legt sehr viel Lasten auf sie drauf. Aber Dank sei dir durch Jesus Christus, mein Herrn. Und dass ich das überwinden kann und dass ich plötzlich herausgeführt werde. Und dann sagte ich, sehe ein anderes Gesetz, nicht bloß die Folge der Sünde in meinem Leben, die mein Leben so terrorisiert, so sehe das wunderbare Geheimnis der Vergebung Jesu, der mich erlöst und der mich befreit und der mich durchbringt. Ich habe Ihnen gesagt, dass zu allen Zeiten dieses das entscheidende Schlüsselwort war zur Bekehrung von Menschen. Uns interessiert es ja immer wieder, wie erreichen wir heute die Menschen oder wie können wir das Evangelium machen? Nie anders. Ich denke an die gesegneten Zeiten, wie Billy Graham in Berlin auch gewirkt hat und das Stadion gefüllt hat. In seinem Buch Friede mit Gott, und das war dann sein Botschaft, das ist ja nur der Aufschrieb seiner Botschaften, erzählt er von Charlotte Elliot, die gute Klavierspielerin war und bei einer christlichen Einladung abends wunderbar gespielt hat. Und die Leute waren begeistert und gaben Beifall. Und dann war ein französischer Evangelist dabei und der ist auf die Charlotte Elliot zugegangen und hat gesagt, sind Sie eigentlich Christ? Dann hat sie gesagt, das geht Sie überhaupt nichts an. So wie einer dann reagiert, beleidigt und verletzt, wenn er diese Entscheidung noch nicht klar gefällt hat. Und dann ist dieses Wort, Sie können es nachlesen, in Friede mit Gott von Billy Graham, da erzählt er die Geschichte noch einmal. Dann sagt dieser Evangelist, Sie sind vor Gott auch nicht besser als die Hure in der Hafengasse. Er sagt, er hört aber auf und rennt aus dem Saal raus und hat in dieser Nacht das Lied gedichtet, so wie ich bin, so muss es sein. Dieses Lied, das man immer wieder bei Billy Graham vor der Übergabe, wie die Leute rausgetreten sind, gespielt hat und gesungen hat vom Chor, so wie ich bin, so muss es sein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wo viele sich über dieses Lied empört haben. In Amerika haben ja die Journalisten gesagt, das ist nur das süßliche Lied, deshalb treten die Leute vor. Da hat der Billy Graham gesagt, dann lassen wir es einfach weg. Da war eine Pause und da sagen die Leute, das hält man ja überhaupt nicht aus, diese Stille. Dann haben sie gesagt, mach doch die Musik wieder an. Aber dieses Lied, dass Leute erst da erfahren haben, ich kann ohne Jesus gar nichts machen, das ist der entscheidende Schritt zum Glauben und zum Erkennen des Heils, dass ich meine eigene Verlorenheit sehe. Noch einmal, ich kann das nicht predigen. Du bist ein verlorener Mensch, aber sie können es bezeugen und es ist das Herrlichste, des Evangeliums. Und ich freue mich, dass ein Apostel Paulus das in seinen Briefen so oft erzählt hat. Es muss in der Verkündigung des Apostel Paulus eine ganz große Rolle gespielt haben. Das Gesetz ist gut, hat er gesagt. Aber ich kann das Gesetz nicht halten. Erst, wenn Jesus mich ergreift und wenn ich seine Hand fasse. Und das darf ich immer wieder neu tun. Und das ist das Fröhliche unseres Christenlebens. Darum brauchen wir das immer wieder. In den letzten Jahrzehnten hat man immer wieder gesagt, die Evangelisation spricht ja bloß immer wieder die Frommen an. Und jetzt gibt es ja überhaupt kaum mehr Evangelisation in unseren Gemeinden. Ich finde das sehr schade, bis auch vielleicht pro Christ. Ich fand das schön, dass so oft Evangelisation war. Und ich darf sagen, bis zum heutigen Tag, ich habe jede einzelne Evangelisationsveranstaltung immer selber gebraucht für mein Christsein. Es war für mich immer wieder ein Heimkommen und das einfache Ergreifen der Gnade. Der Gnade von Jesus, die mich gesucht hat und wo ich in den großen Abgrund alle Schuld hineinwerfen durfte, alles, was nicht recht war meines Wesens, und immer wieder das Wunder erleben durfte, dass Christus mich erneuert. Und dann geht ja Paulus weiter. So lebe ich nun, weil Christus mich frei macht von dem Gesetz der Sünde, von dieser Folge, von dieser Macht, die mein Leben bestimmt. Und das ist tatsächlich ein Wunder, dass man die Kraft von Christus erfahren darf, dass Christus uns stark macht, dass wir wachsen können, immer weiter wachsen. Und dann geht das bis zu diesem Höhepunkt. So ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ich will nicht mehr anders leben als in Christus. Ich möchte in ihm sein. Das ist so wunderbar, dass das bleibt bei gläubigen Christen immer wieder der neue Aufruf. Und das ist Reformationsjubiläum, ganz wunderbares Reformationsjubiläum, dass ich in Christus sein darf. Oder wie Luther so schön sagt, ein Kuchen werden darf mit Christus. So ganz eng mit ihm verbunden sein. Du in mir, ich in dir, niemand kann uns scheiden. Paul Gerhard hat so schön dann genauso in der Arndtschen Theologie, Arndt, der große Erweckungsprediger, das immer wieder aussagen können. Das ist überhaupt ein wunderbares Erbauungsbuch, Arndts wahres Christentum, die fünf Bücher vom wahren Christentum, die auch in unserer Zeit heute noch lesenswert sind aus der lutherischen Orthodoxie, dass das so wichtig ist, dass ich Christus ergreife und mit ihm einig bin und immer wieder ihn habe und mit ihm lebe. Ich bin nicht mehr fleischlich vom Fleisch bestimmt. Was heißt denn das beim Paulus? Von meiner Ich-Sucht. Mein Ich muss sterben. Und das muss immer weiter zurück, bis Christus immer stärker in mir wird. Weil Christus unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Und das ist so ein großes Geheimnis. Die Geschichte der Christenheit ist nie die Geschichte von Helden, sondern die Geschichte von ganz schwachen Leuten, die Jesus auserwählt hat und mit denen Jesus seine Geschichte macht. Das ist ganz wunderbar. Und das werden Sie auch in Ihrer Gemeinde erleben. Und das darf ich Ihnen als Verheißung einfach mitgeben, dass Sie diese Kraft von Jesus erfahren dürfen. Und dass Jesus sogar eine Spur legt durch ihr Leben hindurch, auch in der kommenden Generation. Wenn sie schon lang gestorben sind, wird so manches aufgehen von dem, was sie ausgestreut haben, weil das Samenkorn des Wortes Gottes wirksam ist und lebendig ist. Und darum ist das für uns ein ganz großer Trost, aus dieser Verkrampfung frei zu werden. Ich will ein guter Mensch sein. Nein, ich bin kein guter Mensch, aber ich bin froh, dass Jesus in mir Wohnung macht und mein Leben erneuert. Du bist meines Lebens, Leben meiner Seele, Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft, das Philipp Spitta. Wo ich das weiß, er ist doch die Mitte meines Lebens und ihn brauche ich immer mehr. Ich habe es in meinem Leben natürlich erlebt, wie es Ihnen allen auch wohl geht, dass Leute immer gesagt, du redest immer bloß von Jesus. Ja, von was soll ich denn sonst reden? Was soll ich denn sonst reden? Das Einzige, was uns trägt und hält. Und das Einzige, was uns auch über viele Traurigkeiten des Lebens hinweghilft, dass Jesus etwas macht zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, dir sei Dank, dass du hineinsiehst in unser Herz. Auch was heute Abend uns bekümmert, aber wir wollen es vor dir bekennen. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Herr, mach du was aus unserem Leben, auch aus unserem Christenleben. Möchte ich auch bitten, dass du durch diese Gemeinde hier in der Hasenheide großen Segen wirkst. Du kannst das tun, nicht nach unserem Fleisch, sondern durch deinen Heiligen Geist kannst du wirken und Segen stiften in unseren Familien, Ehen, in unseren Gesprächen, durch unsere Aufgaben, die wir erfüllen, an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Und gebrauche uns, Herr, wir wollen nur dich recht fassen und dir danken, dass du stärker bist als alle Macht der Finsternis. Viel, viel stärker. Und dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Und dass dann die Freude nie vergeht, die Freude, die du schenkst, Jesus, unsere Freude. Amen.